Hallo miteinander. Der große Physiker Albert Einstein wird von einem seiner Studenten gefragt: Herr Einstein, über welches Thema kann man denn heute noch eine Doktorarbeit schreiben? Hast du schon alles geschrieben? Daraufhin, so wird erzählt, Albert Einstein zu ihm: Schreiben Sie über das Gebet. Jemand muss herausfinden, wie das funktioniert. Wie funktioniert Beten? Angesichts auch solcher Verheißungen, wie Jesus sie ja gegeben hat. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Was für eine Verheißung, und es gibt ja noch manche mehr. Mit dieser unglaublichen Größe und Bedeutung und Deutlichkeit. Und jeder von uns kennt zuhauf die Baustellen mit dieser Verheißung. Und trotzdem möchte ich zuerst als ein erstes angesichts der Größe und Bedeutung dieser Verheißung festhalten, ein erster Hauptpunkt: erwarte Großes von Gott. Erwarte Großes von Gott. Denn zu nicht weniger ermutigt uns Jesus, wenn er sagt: Bittet, so wird euch gegeben. Und mach's nicht wie jener Ostfriesen unter uns. Kurz Hände hoch. Keine Ostfriesen? Okay, dann mach's nicht wie jener Ostfriese, der den Lottoschein abgibt und auf dem Heimweg begegnet ihm eine gute Fee. Und sie sagt zu ihm: Du hast einen Wunsch frei. Und daraufhin dieser Ostfriese: Okay, dann hätte ich gern die Zeitung vom nächsten Sonntag mit den Lottozahlen. Prompt hat er die Zeitung mit den Lottozahlen in der Hand, schlägt sofort nach und wieder nur eine richtig. Oh, Mensches Kind, keine Ermutigung zum Lottozahlen tippen, aber doch die Ermutigung: Mach's konkret und bitt um das, was du möchtest, und eier nicht im Kreis rum. Bartimäus, ihr kennt die Geschichte, dieser blinde Mann. Er schreit, was das Zeug hält, nach Jesus. Und dann kommt Jesus zu ihm und fragt ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Ah, okay, Entschuldigung, Jesus, ich habe zu laut geschrien, es ist mir doch wirklich peinlich und die anderen sind ja schon alle völlig daneben und ich hätte nicht schreien dürfen, ich komme schon damit zurecht. Dann hätte Jesus daraufhin gesagt: Okay, dein Glaube hat dir geholfen. Und es wäre nichts passiert. Dass ich sehend werde, schreit Bartimäus. Und Jesus heilt ihn. Deshalb, wenn Jesus und die Bibel uns so konkret auffordert zu beten, dann mach's auch konkret. Und erwarte Großes von Gott. Erwarte Großes von Gott. Aber jetzt wird manche von euch sagen: Ja, Menschenskind, mache ich doch. Jahre bete ich und bring Gott mein Thema und ich sehe nichts. Oder: Okay, ich habe das erlebt, aber mein Freund, dieser Mensch, der eigentlich so im Glauben steht und der für mich echt ein Glaubensvorbild ist, warum muss der durch? Und der betet doch auch und wir beten für ihn und tut sich nichts. Wie können wir damit umgehen, wenn Gott unser Gebet nicht so erhört oder nicht irgendwie annähernd, so wie wir es meinen und uns wünschen? Woran kann es liegen? Können wir irgendwas besser machen? Oder sehen wir nicht nur nicht richtig, was Gott schon gemacht hat? Oder müssen wir sein Nichthören doch akzeptieren? Was heißt das dann aber für diese Verheißung? Bittet, so wird euch gegeben. Viele Fragen, und es gibt noch viele mehr. Und wenn wir diesen Fragen jetzt nachgehen und versuchen, Antworten zu finden, dann wird das ein steiniger Weg sein, den wir jetzt eine knappe Dreiviertelstunde miteinander gehen. Ein steiniger Weg, und wir werden nachher den Saal hier verlassen und es werden Fragen bleiben. Wir werden nicht alle lösen. Es werden Fragen bleiben, aber was ich mir von dem Seminar erhoffe und auch davon überzeugt bin, dass wir miteinander Leitplanken entdecken, Leitlinien für unser Beten und für unseren Weg mit Gott, für unser Beten, für unseren Glauben und für unser Leben. Hilfestellungen, auch für den Umgang mit diesen konkreten Fragen und Enttäuschungen. Also deshalb, mein erster Hauptpunkt war: Erwarte Großes von Gott. Der zweite Hauptpunkt: Bittet, so wird euch gegeben, und wenn nicht, Leitplanken zum Gebet. Und damit sind wir im Hauptthema für den Nachmittag. Ich habe jetzt 13 Punkte mitgebracht, das sind einige. Und Ich habe ein Angebot für euch, und zwar konkret wird dieser Vortrag in einer leicht gekürzten Variante im April in unserer Bengelhaus-Zeitschrift erscheinen. Und wer mag, ich lasse zwei Listen, oder die eine hat sie in der Hand, wir lassen zwei Listen durchgehen. Wenn ihr wollt, dass wir euch die Zeitschrift zuschicken, kostenlos, dann tragt ihr euch dort einfach ein. Dann braucht ihr jetzt vielleicht auch nicht so ausführlich mitschreiben, sondern könnt eher mitdenken. Genau, einfach ein Angebot, wer mag, im April wird das Heft kommen. Also vielleicht wisst ihr es bis dahin schon gar nicht mehr, dass ihr euch eingetragen habt. Aber genau, als Angebot. Weil es jetzt doch einige Punkte sind, über die ich mit euch nachdenken möchte. Also, mein zweiter und letzter großer Hauptpunkt, wie gesagt mit 13 Unterpunkte. Bittet, so wird euch gegeben. Und wenn nicht, Fragezeichen, Leitplanken zum Gebet. Bevor wir in Selbstmitleid versinken, möchte ich gleich zu Beginn festhalten, Jesus hatte genau dasselbe Problem. Ob ihr es glaubt oder nicht, kein Geringerer als Jesus selbst hat gebetet und musste erleben, dass seine Gebete, ja, man kann sagen, nicht immer irgendwie genau so erhört worden sind, wie er es vielleicht gern gehabt hätte oder wie man eigentlich sagen würde, das wäre die perfekte Gebetserhörung gewesen. Also erster Unterpunkt, auch Jesus kennt nicht erhörte Gebete bzw. Gebetserhörungen, die er sich wohl doch irgendwie anders gewünscht hätte. Einige Beispiele. Da hat Jesus eine große Entscheidung zu treffen. Vielleicht die größte Entscheidung seiner Erdenzeit. Mit wem will er während seiner Erdenjahre unterwegs sein? Also bei uns die Frage nach dem Ehepartner, die bringen wir natürlich mit Gott ins Gespräch und beten. Herr, führe uns, leite uns. Und so macht Jesus auch bei der Frage, mit wem will er unterwegs sein? Wer sind die Jünger, mit denen er seinen Weg geht? Und was macht er angesichts der Wichtigkeit dieses Themas? Er zieht sich zurück auf einen Berg in die Einsamkeit und er betet die ganze Nacht durch. Gebetsspaziergang und die ganze Nacht durch betet Jesus, dass Gott ihn hier an dieser Stelle führt. Aber wie sah denn die Gebetserhörung aus? Einer, der ihn verraten hat, einer, der ihn verleugnet hat, zwei Mama-Söhnchen, Johannes und Jakobus, wo die Mutter vorsprechen musste bei Jesus, dass ihre zwei Buben mal in der Ewigkeit neben ihm sitzen dürfen. Und als es drauf ankommt, laufen auch alle davon. Was für eine tolle Gebetserhörung. Und dafür hat er einen Gebetsspaziergang gemacht, eine ganze Nacht auf dem Berg. Oder das sogenannte hochpriesterliche Gebet, Johannes 17. Dieses große Gebet von Jesus um Einheit. All derer, die an Gott glauben und Jesus nachfolgen. Und das Ergebnis? Statistik von 2011. Das Christentum zergliedert sich in sage und schreibe 42.000 Konfessionen. Eine super Gebetserhörung, dieses Gebet um Einheit. Und am bekanntesten Sieger Garten Gethsemane. Jesus auf den Knien. Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann wird hier deutlich, ja, wo vielleicht eine Linie, ein Türöffner sein könnte, angesichts der Fragen, die schon bei Jesus entstehen. Bitten, suchen und anklopfen heißt auch das, was uns Jesus selber vorgelebt hat. Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und dass hier ein Unterschied sein kann zwischen meinem und seinem Willen. Jesus lebt uns keine frustrierte Resignation vor, sondern mitten in der Krise trotzdem sein Vertrauensbekenntnis, dass der Vater im Himmel es recht macht. Und wir leben heute und ewig von diesem Vertrauensbekenntnis Jesu im Garten Gethsemane, dass er damals gesagt hat, ja, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Davon leben wir noch heute. Also diese Frage, mein Wille, dein Wille, die schon in den Gebeten Jesu anklingt und in dem, wie Gott seine Gebete erhört, ein erster Unterpunkt. Ein zweiter, der direkt da anknüpft. Gott hat manchmal einen anderen Zeitplan. Vielleicht war nämlich die Jüngerberufung doch nicht gar nicht so schlecht, wie sie auf einen Blick auch zwar aussehen könnte. Denn Judas, der Verräter, ja, er hat Jesus dorthin gebracht, wo er uns zum Heil geworden ist. Petrus, mit seiner Verleugnung ist er einen Weg gegangen, an den Jesus trotzdem anknüpfen konnte und aus ihm einen Felsen für die weltweite Kirche machen konnte. Wow, jetzt tut die Anlage, hat die vorher nicht getan. Alles okay? Also wir müssen unter uns, ihr schreit, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn ich zu schnell bin, zu langsam, zu schwäbisch oder sonst was. Ich meine, wenn ihr nachher rausgeht und sagt, Schee hat er geschwätzt, verstanden habe ich nichts, wäre schade drum, ja? Okay? Also ich habe nur das Gefühl, jetzt tut sich hier gerade was in der Anlage, danke an die Technik. Genau, also ihr meldet euch, wenn irgendwas ist. Okay, also mit den Konfessionen, dieses andere Gebet von Jesus, verschiedene Konfessionen, und doch erleben ja wir schon auch heute mitten in diesem Raum, ich würde mal behaupten, hier sitzen zwar keine 42.000 Konfessionen, aber trotzdem zig Konfessionen. Und was für ein Geschenk, hier miteinander in einer geistlichen Einheit unterwegs zu sein. Ein Vorgeschmack für den Himmel. Die Gebetserhörung, die Jesus hier erlebt, sie greift. Nur, dass sie nicht vom Himmel gefallen ist, sondern Gott Zeit gibt. Und das ist mein dritter Unterpunkt. Geduld als Tugend einer geschenkten Gnadenzeit. Geduld als Tugend einer geschenkten Gnadenzeit. Da ermutigt uns die Bibel ja zum Beispiel auch sehr konkret, um die baldige Wiederkunft von Jesus zu beten. So schließt dann auch die Offenbarung: Komm, Herr Jesus! Und dann lesen wir zum Beispiel im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, dass da ein paar Spötter auftreten. Ja, wo bleibt sie denn jetzt, die Erfüllung seiner Wiederkunft? Zitat: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Und Petrus antwortet, Zitat: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Also so werden wir einerseits ermutigt, um eine baldige Wiederkunft zu beten. Und jetzt, nein, keine Verzögerung, sondern positiv formuliert Gnadenzeit. Für unsere Mitmenschen, wir haben es gehört in den Zeugnissen, im islamischen Raum und wo auch immer auf dieser Welt oder in eurer Schulklasse, dass sie zum Glauben finden und Gnadenzeit für uns, ihnen das Evangelium zu erzählen, dass sie mal dabei sind in der Ewigkeit. Also deshalb kein nicht erhörtes Gebet, keine Verschleppung der Gebetserhörung, sondern Gnadenzeit. Ein Aspekt, den die Bibel uns mitgibt, wo wir uns manchmal schneller und was zu sehen wünschen. Ein viertes, noch pointierter: Das Gottesgeschenk einer ausbleibenden Erhörung. Das Gottesgeschenk einer ausbleibenden Erhörung. Ein Beispiel, das sicher sehr leicht nachzuvollziehen ist: Mit wem wärt ihr nicht alle schon verheiratet, wenn Gott jedes eurer Gebete um einen Ehepartner erhört hätte? Was für ein Geschenk, dass er es nicht gemacht hat. Oder ein anderer Aspekt: Ich stelle mir vor, hier im Raum wären Menschen, denen Gott jeden Wunsch erfüllen wird. Also wirklich jedes Gebet genau so erhören, wie wir es formulieren. Ich gebe zu, vor diesem Gedanken graust mir es etwas. Na gut, okay, hier in dem Raum nicht, aber sonst drüber hinaus vielleicht schon. Vor diesem Gedanken graust mir es etwas. Wir sind allesamt nur Menschen und haben einen menschlichen Horizont. Im Blick auf das, was für uns gut ist oder was wir eben meinen, dass für uns gut ist und für diese Welt, die sichtbare und die unsichtbare Welt und Gottes Reich überhaupt. Wenn dann jedes Gebet erhört würde, wie es diejenigen von Gott erbitten, und wenn es nur 10 von uns hier wären, wir hätten 10 Supermans, Spidermans, Batmans, Catwomans oder wie die Dinger alle auch heißen, lauter Superhelden, bei denen alles möglich ist. Nur, was käme dabei raus? Wir sind nicht der liebevolle, vollkommene Gott, sondern begrenzte, sündige Menschen mit einem Welthorizont, der ganz schnell da aufhört. Also ich zumindest. Und ich maß mir es nicht an, dass all mein Beten den weltweiten Horizont, den großen Horizont, heilsgeschichtlichen Horizont Gottes irgendwie nur erreichen wird. Von dem her bin ich froh, dass Gott, seid ihr froh, dass Gott meine Gebete nicht alle erhört. Und ich bin froh, dass Gott eure Gebete auch nicht alle erhört. Also ich will sagen, wer sind wir und wer ist Gott? Die Welt wird, glaube ich, im Chaos versinken, wenn Gott alle unsere Gebete erhören wird. Um nochmal zum Beispiel mit dem Ehepartner zurückzukommen. Stell dir vor, irgendwo auf diesem Globus oder vielleicht auch in deinem Heimatort oder wer weiß, 10 Reihen hinter dir, hier im Saal, sitzt ein Mensch, der betet gerade, dass du dich in ihn verliebst. Soll Gott das Gebet erhören oder nicht? Und vielleicht betet ja nicht nur einer, sondern betet gleich 10, dass du dich in ihn verliebst. Soll Gott das Gebet erhören? Aber von wem jetzt? Deutlich wird ein doppeltes. Fünftens deshalb, Glaube und Respekt vor der Entscheidung anderer schließen sich nicht aus. Glaube und Respekt vor der Entscheidung anderer schließen sich nicht aus. Ich glaube, dass Gott Gebet erhört und respektiert doch die Entscheidung anderer. Das ist gerade bei dem Thema der Liebe nämlich manchmal echt ein schweres Thema. Aber man denkt, hey Mensch, Gott, du kannst schon auch einfacher machen. Aber so ist diese Welt und es ist auch ein Schatz. Umso kostbarer ist es gerade auch, dieses Thema Gott hinzulegen, in dem Vertrauen, das er führt. Sechstens, ich knüpfe dir genau wieder an, Glaube und Respekt vor den Naturgesetzen, die Gott ja geschaffen hat, schließen sich auch nicht aus. Glaube und der Respekt vor den Naturgesetzen schließen sich auch nicht aus. Wenn meine Frau Kopfschmerzen hat, dann beten wir feste, dass Gott sie anrührt und Heilung schenkt. Allerdings, was ich noch nie gemacht habe, ist, für das amputierte Bein des Rauchers bei uns in der Nachbarschaft zu beten, dass es wieder nachwächst. Habt ihr das schon mal gemacht? Macht man irgendwie nicht. Kinder, die Kinder haben, kennen das sicher. Da betet man, dass der Hase wieder lebendig wird. Ich habe ihn beerdigen müssen, so ist es halt. Oder dass die eigene Sportmannschaft Weltmeister wird. Oder man selbst ein Popstar wird. Aber irgendwann haben auch unsere Kinder gelernt, dass Gott nicht der Nikolaus ist. Gott hat bestimmte Regeln geschaffen, an die er sich selber auch grundsätzlich hält. Bleibt wieder die Frage, wie können wir damit umgehen, dass, ja, wenn Gott unser Gebet nicht so erhört, wie wir es formulieren. Das ist ja unsere Leitfrage heute Nachmittag. Aus dem bisher Gesagten möchte ich resümieren, zusammenfassen. Wenn Gott Gebet nicht erhört oder nicht so, wie wir es erbitten, dann hat das auch etwas mit Gnade zu tun und mit Verlässlichkeit. Indem Gott sich normalerweise selbst an die von ihm geschaffenen Naturgesetze hält oder eine Freiheit des Menschen zu eigenen Entscheidungen respektiert. Und dies bewahrt uns auch und alle andere eben auch davor, vor einem Machtmissbrauch, politisch, in den Weltkriegen. Da kann man wirklich Geschichtsprotokolle anschauen, welche Seite wie gebetet hat, dass die jeweilige Seite den Krieg gewinnt. Wow, Partnerfrage, Arbeitsstelle und so weiter. Also, Gott hält sich auch grundsätzlich zumindest an die von ihm geschaffenen Naturgesetze. Und das ist ja was Kostbares, das ist ja auch verlässlich. Aber die Fragen oder Punkte gehen weiter. Siebtens, Gebete, die sich gegenseitig ausschließen. Eine Arbeitsstelle, 20 Personen bewerben sich und alle 20 beten, dass sie die Stelle bekommen. Es wird so sein, dass 19 am Schluss sagen, ja, Gott hat mein Gebet nicht erhört. Zumindest nicht in dem Sinn, wie sie es formuliert haben und sich gewünscht haben. Ich meine, es kommt natürlich dann dazu, dass wir Gott sagen, Herr, führ du und du stehst drüber und du hast den größeren Überblick und so weiter. Aber zunächst war mal dieser Wunsch nach dieser Stelle im Raum. 19 stehen ohne da. Gebete, die sich gegenseitig ausschließen. Dasselbe hatten wir schon beim Partnerthema oder eben Kriegszeiten. Hier, das lehrt uns auch Demut. Demut vor Gott, Demut vor seiner Schöpfung, Demut vor den Mitmenschen. Ein achtes, Karikaturen des Gebets oder Karikaturen, ja, Gebetskarikaturen. Mal kurze Umfrage. Wer hat schon mal vor dem Fernseher gebetet, dass die richtige Fußballmannschaft gewinnt? Mal kurz Hände hoch. Also, wie gesagt, ich hebe meine Hände auch, obwohl ich jetzt gleich natürlich voll dagegen wetter. Ich meine, beim VfB muss man manchmal auch einfach beten, dass er gewinnt. Manches scheint sonst nicht zu helfen. Und doch, was soll das, dass wir da vor der Glotze sitzen und beten, dass jetzt die richtige Fußballmannschaft gewinnt? Eigentlich doch eine Karikatur des Gebets. Also nochmal, ich würde solche Gebete jetzt nicht pauschal ablehnen. Gott hat Humor. Und deshalb hört er vielleicht auch die eine oder andere Gebetskarikatur. Aber eigentlich gehören doch in den Thronsaal Gottes, in eine Zeit der Audienz beim Herrn dieser Welt, der die Welt geschaffen hat und sie vollendet, gehören doch eigentlich andere Themen hinein. Also schon auch die Frage nach der Ernsthaftigkeit dieses Angebots des Gebets. Was bringen wir hinein ins Gebet? Und was ist auch eine Karikatur, wo man über sich selber schmunzelt und gut ist? In die Richtung geht die nächste Baustelle. Neuntens, die Selbstbezogenheit des Gebets. Jakobus, Kapitel 4, Vers 3. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Nochmal, ihr bittet, sagt Jakobus, und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Wofür beten wir? Die Frage muss ich mir schon gefallen lassen. Jesus freut sich natürlich, wenn wir mit den Dingen des Alltags zu ihm kommen. Und das habt ihr hoffentlich heute auch in zwei anderen Vorträgen schon deutlich gehört. Also ihr merkt, mein Vortrag ist gerade sehr nüchtern. Und ich erd gerade wirklich so ziemlich alles, was man irgendwie erden kann bei dem Thema. In dem Wissen und der Überzeugung, dass ihr heute schon große Ermutigungen zum Gebet gehört habt. Mit wirklich der Ermutigung, alltagstauglich, ganz konkret zu beten, um die wirklich Dinge, die euch wichtig sind. All das lege ich jetzt auf die Seite, ihr merkt's, und erd hier ein paar Dinge und gehe das Ding sehr nüchtern an. Weil es, glaube ich, schon die Bibel auch so macht. Jakobus, er bringt die Frage, worum drehen wir uns bei unserem Beten? Und dann habe ich mich schon auch beim Abendgebet mit unseren Kindern ertappt, wenn man dann Kinderabend ins Bett bringt und dann mit ihnen das Abendgebet spricht, und dann merke ich, jetzt habe ich darum gebetet, dass sie gut schlafen und dass sie schöne Träume haben. Ist ja auch recht und nett, aber irgendwie habe ich gedacht, Menschenskind, Kerle, eigentlich könntest du doch mit deinen Kindern auch andere Sachen beten. Dein Horizont geht weiter als gut schlafen und schöne Träume. Und mein Jüngster gestern Abend, der ist inzwischen 11, also jetzt auch nicht mehr ganz klein, reflektiert die Dinge sehr stark und fängt von sich an, beim Abendgebet plötzlich den Horizont zu öffnen und für Menschen zu beten, die ja mit großen Baustellen behaftet sind. Ich dachte, ja, Mensch, warum eiert unser einer gelegentlich so in allem möglichen Firlefanz rum? Worum beten wir? Nicht nur mit unseren kleinen Kindern, aber auch mit denen. Es gibt ein Buch von Duane Arnold, Gebete der Märtyrer ist der Titel, aus dem Englischen übersetzt. Und dort werden Märtyrergebete überliefert von Ignatius von Antiochien, der im 2. Jahrhundert nach Christus gelebt hat, bis zum Erzbischof Oscar Romero 1980. Und bei diesen Gebeten der Märtyrer fällt etwas sehr deutlich auf. Es finden sich darin so ziemlich keine Gebete um die eigene Bewahrung oder Rettung, sondern diese Menschen beten um für die ihnen anbefohlenen Menschen, die sie wohl zurücklassen werden müssen, wenn es an Sterben geht. Sie beten um einen standhaften Glauben und die Kraft, mutig zu sterben mit Ausstrahlung. Manche beten um Vergebung für ihre Peiniger, wie es Jesus ja auch gemacht hat. Und andere danken sogar Gott für das Vorrecht, für ihn sterben zu dürfen. Worum beten wir? Und wie sehr drehe ich mich doch um meine Dinge, um mich? Und merke irgendwann, gerade auch bei Gebeten, die wir vielleicht schon Jahre oder die ich schon Jahre vor mir hertrage, das ist vielleicht die richtige Formulierung, wen bete ich denn an? Und ich merke, ich bete eigentlich die Gaben an und nicht den Geber aller guten Gaben. Ich drehe mich um das, was ich so gern von ihm hätte, für mich persönlich oder was mir wichtig ist oder wie auch immer. Ich bete die Gaben an, anstatt den Geber aller guten Gaben. Im Vertrauen, dass er es richtig macht. Worum drehen wir uns in unserem Beten und wie selbstbezogen ist es, Diese Frage gibt uns Jakobus mit Kapitel 4. Ein weiteres Thema angesichts ausbleibender Gebetserhörungen. Ein Psychologiestudent interviewt den Professor. Wie stellen Sie eigentlich fest, Herr Professor, ob ein Mensch verrückt ist? Daraufhin der Prof, ganz einfach. Wir führen die Leute in ein Zimmer, da steht eine volle Badewanne voll mit Wasser. Und dann gibt es einen Eimer und gibt es eine Tasse und gibt es einen Kaffeelöffel. Und dann bitten wir die Personen, dass sie jetzt entscheiden, wie sie die Wanne leer machen. Okay, ich habe kapiert, sagt der Student, ganz klar. Also die Normalen, das sind natürlich die, die den Eimer nehmen. Die Normalen, die, sagt der Prof, die ziehen natürlich den Stöpsel. Manche beten, indem sie zum Kaffeelöffel greifen, zur Tasse oder von mir aus auch zum Eimer. Beten heißt den Stöpsel ziehen. Erwarte Großes von Gott. War mir am Anfang wichtig festzuhalten. Erwarte Großes von Gott, weil da eine Kraft ist, die das Wasser laufen lässt und Segensströme freigibt. Es sei denn, und damit sind wir beim Thema dieser Einheit, das Rohr ist verstopft. Mal wieder kleine Umfrage. Wer von euch hat denn schon mal ein Abflussrohr reinigen müssen? Okay, von mir aus nicht das an der Badewanne, sondern am Waschbecken. Mal kurz Hände hoch, wer schon mal ein Waschbeckenrohr hat reinigen müssen. Das ist doch widerlich. Also ich glaube, es gibt kaum was Widerlicheres, als den Schlons aus dem Waschbeckenrohr da rauszuholen. Da wird man selbst noch schlecht beim Dran-Denken. Okay, also jetzt wieder Konzentration, nicht dass hier einer sich übergeben muss. Also es gibt doch wohl kaum was Widerlicheres, dass dieses Wasser wieder fließt. Deshalb zehntens, Schuld als Hemmnis von Gebetserhörung. Da will Gott Segenströme fließen lassen und dann steckt das Wasserrohr voller Schlons. Schlons und Schuld sind definitiv ein Thema. Ist auch klar, wenn ich Gott ins Gesicht schlage, kann ich nicht erwarten, dass er mir den Bauch krault. Zwei biblische Beispiele sind, denke ich, deutlich. Psalm 66, Vers 18. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Psalm 66. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Oder Jesaja 1, 15 bis 17. Sagt Jesaja zu den Israeliten, und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich Gott doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. An diesem Jesaja-Wort wird deutlich, Schuld meint auch nicht nur meine konkreten Sündentaten, sondern auch meine unterlassene Liebe. Auch unterlassene Liebe ist Schuld, verstopftes Rohr. Und in diesem Zusammenhang der Schuld, unterlassener Liebe und nicht erhörte Gebete erinnert auch Sprüche 21, 13. Wer seine Ohren verstopft vor dem Schreien des Armen, der wird einst auch rufen und nicht erhört werden. Und 1. Johannes 3, 22. Was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Also deutlich, die Bibel macht hier einen Zusammenhang auf zwischen Gehorsam und Gebetserhörung oder negativ Schuld und Nichterhörung. Wobei der Umkehrschluss verboten ist, dass wir Leid oder Nichterhörung damit erklären. Ja, jetzt müssen wir mal hingucken. Wenn also so dreckig, wie es dir geht und dass die Krankheit nicht weggeht, dann muss Schuld in deinem Leben sein. Stopp. Vorsicht, Finger weg. Macht zum Glück auch Jesus uns explizit vor in Johannes 9, dieser Blindgeborene, den sie zu Jesus bringen. Und dann die Frage, Jesus, ja, jetzt, wer hat gesündigt? Er selber, dass er blindgeboren ist oder seine Eltern? Oder? Und Jesus, nein, keine Schuld. Gott soll an ihm verherrlicht werden. Also deshalb nochmal, mit diesem Thema der Schuld angesichts nicht erhörter Gebete oder wie auch immer, dieser Zusammenhang. Es gibt einen Zusammenhang, Und trotzdem darf ich es nicht rumdrehen und sagen, hier ist Leid, hier sind nicht erhörte Gebete, jetzt muss ich suchen, wo ist Schuld? Denn das stimmt nicht. Sondern ich möchte es umgekehrt formulieren. Beziehungsweise auch, ihr braucht, wenn Gott ein Gebet von euch nicht erhört, auch nicht suchen, wo ist Schuld in meinem Leben? Also, das legt euch Gott schon aufs Herz. Wenn da was ist, wo er sagt, Mensch, du, das tut mir weh, dann zeigt er euch das sehr, sehr deutlich. Da braucht ihr nicht suchen. Sondern das wird Gott euch zeigen und dann ist die Frage, wie ihr damit umgeht. Und wenn wir nicht damit umgehen, dann geht es eben so, dass wir zu Gott beten und dann holt uns dieser Gedanke laufend ein. Wir sind abgelenkt und wir merken, das hängt im Raum, das hindert schon unsere Freiheit zum Gebet. Und wenn du das merkst, dann am besten such dir jemanden, mit dem du zusammenbetest. Das ist gerade auch in irgendwelchen Anfechtungssituationen immer Hilfe. Nur mal jemanden zu suchen, mit dem es vor Gott zu bringen, die Schuld, und dann sich auch die Vergebung zusprechen zu lassen, dass es weg ist. Aber nochmal, ihr braucht nicht nach Schuld suchen angesichts unerhörter Gebete. Aber dort, wo Gott euch etwas aufs Herz legt, dass es in Ordnung zu bringen ist, dann bringt es auch in Ordnung. Es wird das Rohr reinigen und seinen Segenstrom auch wieder freisetzen. Zumindest grundsätzlich, jetzt ohne damit wieder einen Kausalzusammenhang herzustellen. Das heißt dann auch positiv, elftens, mit den Füßen beten, habe ich es mal überschrieben, mit den Füßen beten. Vor kurzem nach unserem Abendgebet musste ich mir von meiner Frau den Satz gefallen lassen, du Uwe, beten allein reicht da nicht, da müssen wir uns eine Lösung überlegen. Und ich habe mich dabei ertappt, ja, dass ich mit diesem zwar ehrlich gemeinten Gebet mich trotzdem etwas aus der Verantwortung habe stehlen wollen. Und das geht natürlich nicht. Beten ersetzt nicht das Tun. Beten ist richtig, alles von Gott erwarten. Aber es gibt Dinge, wo ganz klar ist, hier heißt es anpacken. Hier heißt es rangehen, die Dinge in die Hand nehmen und in seinem Namen und zu seiner Ehre gestalten. Paulus hat es uns vorgemacht. Natürlich hat er für die Juden gebetet, ohne Ende, dass seine Glaubensgeschwister aus dem jüdischen Volk zum Glauben kommen. Aber das Erste, was er gemacht hat, bei jeder Missionsreise, in jeder Stadt, er ist in die Synagoge gegangen. Ah, das war schwierig, da hat er erst gleich mal Ärger gekriegt. Trotzdem hat er es gemacht. Also, wenn ich mit einem Gebet verdränge, wo ich zum Handeln aufgefordert bin, gefragt bin, dass ich anpacke, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass Gott nicht reagiert. Eine weitere spannende Frage ist die nach dem Glauben. Also, wenn gerade auch bei schweren Dingen, großen Krankheiten und Ähnlichem, dann plötzlich Sätze fallen wie, du musst mehr glauben. Kann es sein, dass du zu wenig glaubst? Intensiver. Du bist zu kleingläubig. Zwölftens deshalb, die Forderung, du musst mehr glauben, ist ein Widerspruch in sich. Zwölftens, die Forderung, du musst mehr glauben, ist ein Widerspruch in sich. Neben unserer Verheißung, bittet, so wird euch gegeben, gibt es hier auch noch andere Verheißungen zum Gebet, in denen Jesus den Glauben betont. Zum Beispiel Matthäus 17, da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben, also diesen Dämon. Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Wow, jetzt glaube ich zu wenig, weil ich nicht sehe, worum ich bitte? Muss ich mehr glauben, intensiver, inniger, konzentrierter? Mich noch mehr in Gott, in Jesus hinein versenken? Nee, sagt Jesus, darum geht's nicht. Im Gegenteil, die Forderung nach mehr Glauben ist ein Widerspruch in sich. Glauben heißt loslassen. Man kann Glauben oder Vertrauen auch übersetzen mit sich auf Gott verlassen. Und in dieser Übersetzung wird etwas von dem deutlich, was Glauben heißt. Sich auf Gott verlassen. Diese fünf Worte, oder ich verlasse mich auf Gott, diese fünf Worte kann nur der von sich sagen, der auch bereit ist zu den ersten drei. Ich verlasse mich auf Gott. Sich auf Gott zu verlassen, zu glauben, zu vertrauen, heißt zuerst, ich verlasse mich auf Gott. Ein Senfkorn großer Glaube, das kleinste Samenkorn, das es gibt, mit einer großen Frucht, ist der Glaube, der nicht kleiner sein kann, der Glaube, der sich verlässt, mit seinen Möglichkeiten, wo man vielleicht doch noch ein paar Dinge im Griff hätte, und auch mit seinen Unmöglichkeiten, wo wir Gott und die Welt nicht mehr verstehen. Herr, da hast du Bettel. Ich mag nicht mehr, ich kann auch nicht mehr, da. Senfkorn großer Glaube ist ein Glaube, der sich verlässt und sich auf Gott verlässt, der sich fallen lässt. Und nicht noch, ich muss noch inniger, noch intensiver mich noch mehr in Gott hineinversenken, die Gebetszeit, okay, ich schraube sie noch eine Stunde höher, dann komme ich schon fast spät zur Arbeit, vergiss es. Dann wird Gebet zur Leistung und der Glaube wird so groß aufgeblustert. Aber den will Jesus nicht. Lass dich fallen. Vor einem Fazit noch ein letztes Thema. Wieder aus der Wissenschaft. Der Professor will das Hüpfverhalten von Fröschen untersuchen. Dazu nimmt er, ich habe noch gar nicht erzählt, hey, was ist denn das? Dazu nimmt er den ersten Frosch und sagt zu ihm, auf dem Boden sitzend, Frosch, hüpf! Und tatsächlich, der Frosch hüpft seine 2 Meter. Okay, dann nimmt er diesen Frosch und schneidet ihm ein Bein ab. Frosch, hüpf! Ah, okay, 1 Meter, immerhin. Naja, und so geht es. Und am Schluss hat der Professor dem Frosch alle Beine abgeschnitten und sagt zu ihm, Frosch, hüpf! Woraufhin der Frosch eben nicht hüpft und der Professor in seinem Buch notiert, Frosch mit keinem Bein hört schlecht. Wir beschneiden Gott und werfen ihm vor, dass er nicht hört. Wir beschneiden Gott und werfen ihm vor, dass er nicht hört. Mit anderen Worten, und das ist mein Top 13, Gott will in unserem Leben keine Rolle spielen, sondern er ist der Regisseur. Gott will in unserem Leben keine Rolle spielen, sondern er ist der Regisseur. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir in unserer Nachfolge die Rollen vertauschen. Und dass wir Gott in die Rolle des Nachfolgers zwingen. Oder wie es Maria Brean in Uganda mal formuliert hat, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Anna, die sagte mal, wir leben eine beratende Nachfolge. Indem wir Gott laufend darüber beraten in unseren Gebeten, wie er es denn mit unserem Leben machen soll. Wie er unser Leben führen soll, anstatt ihn den Regisseur unseres Lebens sein zu lassen. Gott will nicht eine Rolle spielen, sondern der Regisseur sein. Und dort, wo wir Gott beschneiden, können wir, wie der Professor drunter schreiben, hört nicht. Vielleicht nochmal mit der Formulierung, nicht die Gaben anbeten. Und wenn es seine guten Gaben sind, die er vielleicht in der Bibel auch als Kostbarkeiten hochhält, nach einem Ehepartner, dass er uns gebrauchen will, auch beruflich, das sind ja alles gute Dinge, die wir von ihm erbitten sollen. Natürlich beten, was das Zeug hält für die richtige Arbeitsstelle und den Ehepartner, gar keine Frage. Aber die Frage ist die Perspektive, was bete ich an? Das, was ich so gern hätte? Die Gabe oder den Geber aller guten Gaben? Nicht die Nachfolge vertauschen. Ich bin der Nachfolger, er ist der Regisseur. Und ihm vertrauen, dass er es recht macht, auch mit diesen wichtigen und großen Themen unseres Lebens. Damit komme ich zum Fazit. Was also tun angesichts einer ausbleibenden Gebetserhörung? Letztlich kann man es auf 2 Hauptleitplanken zuspitzen. Diese eine, ich habe es überschrieben mit Erwarte Großes von Gott. Und das möchte ich hochhalten, denn wir haben diese starken Verheißungen. Bittet, so wird euch gegeben. Wahrscheinlich denkt man doch, Mensch Jesus, du hättest doch einfacher machen können. Du hättest doch sagen können, bittet und dann vertraut mir, dass ich es richtig mache mit eurem Leben. Bittet und glaubt mir, dass ich den Überblick habe und dass ich dich lieb habe und ich sorge für dich. Das wäre doch eigentlich, oder, die bessere Formulierung gewesen. Die ehrlichere, oder? Macht Jesus aber nicht, dummerweise oder glücklicherweise. Warum macht Jesus das so radikal? Bittet, so wird euch gegeben. Heißt wirklich zum Ersten, das möchte ich hochhalten als den einen Hauptpunkt für heute Nachmittag, erwarte Großes von Gott. Wenn er sagen würde, bittet und dann vertraut und es wird schon, naja, wird man halt vertrauen. Ich meine, habe ich ja dazu ermutigt, keine Frage. Es bleibt, ihr merkt, der Gratwanderung. Aber Jesus ist deutlicher und deshalb erwarte Großes von Gott und bring ihm die Dinge, dass ich sehend werde. Und dann aber das Zweite, das meines Erachtens zu diesem Erwarte Großes von Gott dazukommen muss. Dieses Gegenüber, zwei Pole. Ich habe es zusammengefasst, im Endeffekt diese 13 Punkte als Haltung der Demut gegenüber Gott und auch des Respekts vor seinen Ordnungen und der Entscheidung anderer. Haltung der Demut gegenüber Gott und auch des Respekts vor seinen Ordnungen und der Entscheidung anderer, der Freiheit anderer. C.S. Lewis hat es mal so formuliert: Es gehört zum Wesen einer Bitte, dass sie erfüllt werden kann oder auch nicht. Und wo ein unendlich weises Wesen die Bitten endlicher und törichter Geschöpfe anhört, da wird er sie manchmal erfüllen und manchmal selbstverständlich abweisen. Ausnahmsloser Erfolg der Gebete bewiese daher nicht den christlichen Glauben, sondern viel eher etwas wie Magie. Spannung, erwarte Großes von Gott und die Haltung der Demut. Und ich schließe mit, ja, was machen wir jetzt damit, mit dieser Spannung? Aufgelöst kriegen wir sie nicht. Wir leben in dieser Welt immer in dieser Spannung. Aber für mich ein Schlüssel in dieser Spannung zum Weitergehen ist diese Geschichte vom verlorenen Sohn, vom barmherzigen Vater. Der Sohn, der bei den Schweinen sitzt und sagt, ich will heim, dort ist besser. Dann macht er sich auf zu seinem Vater, von dem er davongelaufen ist, und überlegt sich, wie er ihm begegnet und was er ihm sagen will. Und dann sagt er ihm, und das ist ja dann wie ein Gebet, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und wie erhört der Vater dieses Gebet? Okay, so würden wir es uns wünschen, dass er uns beim Wort nimmt. Wörtliche Gebetserhörungen sind doch unser Ding. Du darfst Tagelöhner sein. Ist okay, ich stell dich wieder ein. Da drüben ist der Stall. Guck schon mal, was los ist. Nein, was macht der Vater? Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Bringt das gemästete Kalb, bringt das beste Gewand, holt den Ring an seinen Finger. Was für ein Vater. Und diesen Vater möchte ich euch so zum Schluss vor Augen malen. So erhört Gott Gebet. Gnädiger als unser kurzer Horizont und unsere Worte. Auch dort, wo wir manches nicht verstehen. Blick auf diesen Vater in dieser Spannung der großen Erwartung und der Demut. Amen.